Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Er ist Business Coach, langjährige Führungskraft und ein Enthusiast in Führungsfragen.
Stellen Sie sich mal für eine Sekunde vor, die Person in Ihrem Unternehmen, die am allerwenigsten Chefin oder Chef sein will, wäre in Wahrheit die allerbeste dafür. Komischer Gedanke, oder? Wir sind es ja gewohnt, Führungen mit Ehrgeiz zu verbinden, so mit Charisma, mit diesem unbedingten Willen zur Macht. Heute nehmen wir genau dieses Bild mal auseinander. Hierzu habe ich eine ganze Reihe von Quellen durchgearbeitet, also von Wirtschaftsfallstudien über akademische Forschungen bis hin zu etablierten Führungstheorien, und die stellen dieses traditionelle Bild komplett auf den Kopf. Meine heutige Mission für Sie: Wir wollen herausfinden, was diese, sagen wir mal, widerwilligen oder zufälligen Führungskräfte so außergewöhnlich effektiv macht und warum sie von Unternehmen so oft übersehen werden. Ja, was hier so faszinierend ist, ist dieser fundamentale Widerspruch, der hier aufgezeigt wird. Es ist diese Kluft zwischen dem, wie wir Führungskräfte typischerweise auswählen, und dem, was sie dann tatsächlich erfolgreich macht. Wir suchen immer nach so einem Prototypen, ne? So einem Idealbild, ne? Das aber oft mit der Realität, der Effektivität nur ganz wenig zu tun hat. Genau in diesem blinden Fleck bewege ich mich heute. Und hier wird es gleich wirklich interessant. Ich bin da über eine Zahl gestolpert, die hat mich echt umgehauen. Eine Studie der University of California hat ergeben, dass Teams unter Führungskräften mit geringem Machtstreben, aber hohem Verantwortungsbewusstsein um 24% besser abschnitten. Also 24%, das ist ja nicht nur ein bisschen besser, das ist eine komplett andere Liga. Aber wie kann das denn sein? Es geht hier ja nicht um eine kleine Nuance, sondern an einem fundamentalen Unterschied in der Wirkung. Die Antwort liegt in der Motivation. Diese Führungskräfte, die streben die Rolle nicht an, um persönliche Macht oder Status zu erhalten, sondern weil sie eine Verantwortung spüren für die Sache oder für das Team. Ihr Antrieb ist extern, also auf das Ziel gerichtet und nicht intern, auf das eigene Ego. Und das verändert die gesamte Dynamik im Team, von der Fehlerkultur bis zum Zusammenhalt. Das erinnert mich an ein historisches Beispiel, das auch in diesen Untersuchungen auftaucht: George Washington. Nach dem Unabhängigkeitskrieg wollte der eigentlich nur eins: zurück auf seine Farm. Also mal so richtig ausspannen, ne? Seine Ruhe haben. Kann man ja auch verstehen, nach so einer wilden, intensiven Zeit, oder? Er hat die Präsidentschaft ja nicht aktiv angestrebt, sie wurde ihm quasi aufgedrängt. Hat er ja dann auch gemacht, hat also alles nichts genutzt, er musste ran. Er hat in seiner Antrittsrede sogar geschrieben, dass, Zitat, kein Ereignis mich mit größeren Ängsten hätte erfüllen können. Er hat die Rolle also nur aus einem tiefen Pflichtgefühl heraus übernommen. Ein perfektes Beispiel für das, was die Forschung Reluctance to Lead nennt, oder RTL. Also dieses Zögern, eine Führungsrolle zu übernehmen. Wichtig hier ist aber, dieses Zögern nicht mit Unfähigkeit oder gar Unwillen gleichzusetzen. Es ist eher so eine Art Ambivalenz. Es wird auch sehr treffend als einen inneren Widerspruch beschrieben. Einerseits reizt diese Menschen die Aufgabe selbst, also das Gestalten, die Verantwortung. Andererseits schrecken sie die Begleiterscheinungen ab, also dieses Rampenlicht, vielleicht der Stress oder die Ausübung von Macht generell. Also so ein klassischer innerer Konflikt. Man will der Sache dienen, aber nicht unbedingt der Boss sein, mit allem, was da eben so dranhängt. Und das ist auf keinen Fall ein lähmender Konflikt. Es ist eher eine gesunde Spannung, die zu mehr Reflexion führt. Und dieses Zögern ist oft tief in Demut verwurzelt. Wer nicht um jeden Preis führen will, neigt dazu, mehr zuzuhören, die eigene Meinung kritischer zu hinterfragen und Entscheidungen zu treffen, die für die Organisation tragfähiger sind, anstatt nur der eigenen Karriere zu dienen. Und genau das ist der Kern dessen, was als Servant Leadership bezeichnet wird. Die zentrale Frage ist nicht, wie kann das Team mir dienen, sondern wie kann ich dem Team dienen, damit es erfolgreich ist. Das Buch von Managementforscher Jim Collins treibt diesen Gedanken auf die Spitze. Es spricht von sogenannten Level 5 Führungskräften. Also ganz offen gestanden, der Begriff sagte mir erstmal recht wenig, aber nachdem ich mich darüber ein Stück weit informiert habe, scheint er hier sehr gut reinzupassen. Also, was genau macht denn so jemanden aus? Jim Collins hat über Jahre mehr als 1400 Fortune 500 Unternehmen untersucht. Er wollte wissen, was die wirklich Exzellenten von den nur guten Unternehmen unterscheidet. Und er fand heraus, dass alle 11 Unternehmen, die diesen Sprung schafften, eines gemeinsam hatten. In der entscheidenden Phase stand ein Level 5 Führungskraft an der Spitze. Und diese Führungskräfte sind ein wandelndes Paradoxon. Sie vereinen zwei Eigenschaften, die wir normalerweise als widersprüchlich ansehen. Extreme persönliche Bescheidenheit auf der einen Seite und einen unbändigen, ja fast schon fanatischen beruflichen Willen auf der anderen. Das klingt recht spannend, oder? So Bescheidenheit und fanatischer Wille, das passt ja erstmal nicht so recht zusammen. Ein Beispiel, das es verdeutlicht, ist Anne Mulcahy, die im Jahr 2000 CEO von Xerox wurde. Man nannte sie auch die zufällige CEO. Sie hatte kein MBA, kam eigentlich aus Vertrieb und Personalwesen und wurde in eine Firma geworfen, die mit 17 Milliarden Dollar Schulden quasi vor dem Abgrund stand. Und genau sie ist das Paradebeispiel für Level 5. Ihre Bescheidenheit, also die eine Seite der Medaille, die zeigte sich sofort. Sie gab ganz offen zu, keinerlei Ahnung von den komplexen Finanz- und Technikthemen zu haben, die ja eigentlich für so einen Turnaround nötig sind. Ihre erste Handlung war nicht, große Reden zu schwingen, sondern sich mit den besten Experten des Unternehmens zu umgeben und wochenlang einfach nur zuzuhören. Sie hat ihr Ego komplett der Sache untergeordnet, was ja schon ein Zeichen von Stärke ist und nicht von Schwäche. Okay, wenn man das dann mal sacken lässt, ist die Geschichte ja recht beeindruckend. Aber Demut und Bescheidenheit klingen ja toll in der Theorie. Also kann jemand, der so zögert und erstmal zugibt, keine Ahnung zu haben, in einer echten Krise wirklich die nötige Härte und Entschlossenheit zeigen? Ist dieses Zögern nicht manchmal einfach nur Schwäche oder gar Unentschlossenheit? Eine absolut berechtigte Frage. Aber genau hier kommt die zweite Seite der Level 5 Medaille ins Spiel. Der eiserne Wille. Anne Mulcahy's Demut bezog sich auf ihr eigenes Wissen. Aber ihr Wille, das Unternehmen zu retten, der war unerschütterlich. Sie hat brutal harte Entscheidungen getroffen. Das Unternehmen wurde radikal umstrukturiert. 30% der Mitarbeiter mussten gehen. Werke wurden geschlossen. Daran war nichts Zögerliches oder Unentschlossenes. Der entscheidende Punkt ist aber, wie sie zu diesen Entscheidungen kam. Nicht durch einsame Entschlüsse im stillen Kämmerlein, sondern nachdem sie die besten Argumente gehört hatte. Die Demut bezieht sich also auf den Prozess, der Wille dann auf die Umsetzung. Und das zeigt sich am deutlichsten an einer einzigen Entscheidung. Während sie überall die Kosten drastisch senkte, hat sie das Budget für Forschung und Entwicklung unangetastet gelassen, obwohl alle sparen mussten. Ja, und zwar gegen den Rat vieler ihrer Berater. Die Börsen sprangen bei der Nachricht vor Unverständnis auf den Tischen. Sie aber wusste, die Zukunft von Xerox liegt in der Innovation, nicht in kurzfristiger Kostenkosmetik. Dieser Fokus auf den langfristigen Erfolg der Sache nicht auf das eigene Ansehen oder den schnellen Applaus der Börse, ist der Kern von Level 5. Und der Erfolg, der war unglaublich. Stellen Sie sich vor, in nur 4 Jahren hat sie diese Firma von fast 300 Millionen Dollar Verlust auf über 850 Millionen Dollar Gewinn katapultiert. Ein kompletter Turnaround. Ja, und jetzt kommt die Gretchenfrage. Ne? Wenn diese Level 5 Leute ja so überragend sind, ne? Warum sind die Chefetagen dann nicht voll von ihnen? Also wenn man sich so in der Unternehmenswelt umschaut, sieht man ja oft das genaue Gegenteil an der Spitze. Also irgendwas läuft da ja wohl fundamental schief. Und genau da liegt das Problem. Es wird als das Problem der Nichterkennung bezeichnet. Einer der Forschungsartikel nennt eine erschreckende Zahl. Die Programme zur Identifizierung von High Potentials, also zukünftigen Führungskräften oder Talenten, haben eine Fehlerquote von bis zu 40%. Also 40%, Leute, das ist ja fast ein Münzwurf. Das heißt, fast die Hälfte der Zeit setzen Unternehmen auf die falschen Leute. Woran das liegt? Der Grund ist unsere tiefsitzende, meist unbewusste Voreingenommenheit. Wir haben so einen klaren Führungsprototypen im Kopf. Wir erwarten, dass eine Führungskraft selbstbewusst auftritt, ambitioniert ist, schnell entscheidet und im Meeting als Erste die Hand hebt und sagt, ich mach das. Jemand, der zögert, der vielleicht sogar Zweifel äußert oder sagt, ich weiß nicht, ob ich der Richtige dafür bin, der fällt durch dieses Raster. Personaler wählen am liebsten Kandidaten mit hohen Leistungsindikatoren und gleichzeitig geringem Zögern aus. Ich weiß, jetzt maulen die Personaler wieder rum, stimmt nicht, machen wir so nicht. Doch, das ist wissenschaftlich erwiesen. Die Forschung legt sogar nahe, dass die effektivsten Führungskräfte oft hohe Leistungen mit einem mittleren Maß an Zögern kombinieren. Wir optimieren also nicht auf Effektivität, sondern auf ein bestimmtes Erscheinungsbild. Wir wählen also die, die am besten ins Bild passen und nicht unbedingt die, die den Job am besten machen würden. Und wer fällt denn da besonders durch dieses Raster? Das ist besonders für introvertierte oder neurodivergente Menschen eine enorme Herausforderung. Unsere Prototypen sind ja oft sehr extrovertiert. Dabei bringen introvertierte Denkweisen zum Beispiel eine intensive Fokussierung, unkonventionelle Problemlösungen oder eine außergewöhnliche Mustererkennung oft genau die Fähigkeiten mit, die eine Level 5 Führungskraft ausmachen. Indem wir diese Menschen aber zwingen, eine Maske aufzusetzen, um so zu tun, als würden sie dem lauten, extrovertierten Ideal entsprechen, berauben wir uns ihres größten Potenzials. Also ihr authentisches Ich, das vielleicht zögerlicher oder nachdenklicher wirkt, wäre für das Unternehmen viel wertvoller. Ja, und aufgrund der beschriebenen Auswahlprobleme führt es nicht nur dazu, dass wir die falschen Leute auswählen, nein, sondern auch, dass wir die richtigen Leute dazu zwingen, sich zu verstellen, was ihre Stärken neutralisiert. Ein weiterer interessanter Punkt ist der Unterschied in der Machtausübung, denn das führt uns zu einer tieferen Ebene. Es geht also nicht nur darum, wer führt, sondern wie. Man unterscheidet hier sehr klar zwischen harter und weicher Macht. Harte Macht basiert auf formalen Instrumenten, also wie Belohnung, Zwang, legitime Autorität. So nach dem Motto, ich bin dein Chef, also tust du das. Klassisch Zuckerbrot und Peitsche also. Und das führt zu dem, was man auch untergeordnete Motivation nennt. Die Leute tun, was man ihnen sagt, weil sie müssen oder weil sie eine externe Belohnung dafür erwarten. Weiche Macht hingegen basiert auf persönlichen Qualitäten, Expertise, Ansehen, Charisma und das überzeugende Vermitteln von Informationen. Denken Sie hier mal an Ihre eigene Erfahrung. Hatten Sie vielleicht mal einen Chef oder eine Chefin, bei dem Sie nur Dienst nach Vorschrift gemacht haben, weil Sie mussten? Und dann vielleicht einen oder eine andere, für den Sie die Extrameile gegangen sind, einfach weil Sie seine Vision geteilt und ihn als Person respektiert haben? Und bei der zweiten Person folgt man, weil man will, nicht weil man muss. Und das ist der Kern. Weiche Macht fördert optimale Motivation. Die Leute glauben an die Sache und die Ergebnisse der Studien sind hier eindeutig. Weiche Macht ist der harten Macht weit überlegen, wenn es darum geht, nachhaltige, intrinsische und gesunde Motivation zu schaffen. Und das schließt doch perfekt den Kreis zu unseren unwilligen Führungskräften. Wie Anne Mulcahy. Sie hat Xerox ja nicht durch harte Befehle oder das Ausüben ihrer formalen CEO-Macht gerettet. Ihre wichtigste Fähigkeit war ihre Kommunikations- und Beziehungsfähigkeit. Sie hat die ersten 90 Tage im Amt damit verbracht, durchs Land zu reisen, um mit Mitarbeitern, Kunden und aufgepasst 58 beteiligten Banken zu sprechen, um sie von ihrer Vision zu überzeugen und wieder ins Boot zu holen. Sie hat Vertrauen aufgebaut, anstatt Autorität durchzusetzen. Da ihr Antrieb nicht das eigene Ego war, sondern das Überleben des Unternehmens, hat sie ganz natürlich auf weiche Macht gesetzt. Sie muss die Leute nicht zwingen, ihr zu folgen. Sie hat sie inspiriert, ihr zu folgen. Und das erklärt, warum diese Art von Führung so viel nachhaltiger ist. Harte Macht erzeugt Compliance, also Regelbefolgung. Weiche Macht erzeugt Commitment, also echtes Engagement. Und für einen Turnaround wie bei Xerox oder den Sprung von gut zu großartig, braucht man Commitment und keine reine Befolgung von Anweisungen. Ja, also was bedeutet das jetzt alles für Sie? Wenn wir das mal zusammenfassen, ist die vielleicht wichtigste Erkenntnis aus all diesen Quellen und Analysen, dass unser klassisches Bild von einer dominanten, lauten Führungskraft dringend ein Update braucht. Es scheint, als ob die stillen, bescheidenen und ja sogar die zögerlichen Persönlichkeiten in einem Team die größten ungenutzten Führungsressourcen sein können. Wir jagen einem Prototyp nach, der oft mehr mit Selbstdarstellung als mit tatsächlicher Leistung zu tun hat. Die Demut, die mit dem Zögern einhergeht, ermöglicht es diesen Führungskräften, die kollektive Intelligenz des Teams zu nutzen, anstatt nur die eigene Karriereentwicklung durchzusetzen. Es ist eine Führung, die Raum für andere schafft, anstatt den ganzen Raum für sich selbst zu beanspruchen. Und das hinterlässt eine abschließende, provokante Frage für Sie. Wir haben also festgestellt, dass wir bei der Auswahl von Führungskräften systematisch die falschen Eigenschaften belohnen. Wir suchen und fördern denjenigen, der am lautesten "Ich will führen" ruft. Aber was wäre, wenn die wirklich entscheidende Frage, die wir uns in jedem Vorstellungsgespräch und bei jeder Beförderung stellen sollten, nicht lautet, wer will führen, sondern warum jemand führen will? Also, geht es um den Status der Rolle, um die Macht und das Ansehen oder geht es um die Verantwortung für die Sache und für die Menschen? Die ehrliche Antwort auf diese Frage könnte der Schlüssel sein, um diese 40%ige Fehlerquote bei der Besetzung von Führungspositionen drastisch zu senken und endlich die Leute ans Ruder zu lassen, die ein Schiff nicht nur bei ruhiger See steuern, sondern es auch durch den schwersten Sturm bringen können. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war eine Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Sie finden das Skript dazu sowie weitere Informationen auf seiner Website www.wehl.info. Bis dann!